Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Cédric Cavator liest die 11. von 14 Folgen aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Hans Kesselbachs Vater ist gestorben, seine Mutter ist zu ihrer Schwester gezogen, also hält ihn nichts mehr in Berlin. Seit 1938 lebt er in Mailand und arbeitet am dortigen Generalkonsulat. Krieg herrscht aber auch dort und Mailand wird von den Alliierten schwer bombardiert. Aber es ist, so heißt es, immer noch besser als nördlich der Alpen. Hans reist mit seinem Diplomatenpass häufig in die Schweiz, wo die flüchtigen Abenteuer mit anderen Männern nicht so gefährlich sind. Er lebt weiterhin im Schatten. Im Mailänder Konsulat weiß man nichts über ihn.
Der Frühling setzte Fräulein Schnob in diesem Jahr besonders zu. Er war dumpf und schwül. Und erst hatten im März die Arbeiter in Turin und Mailand gestreikt. Dann gingen Gerüchte um, der Duce sei nur noch ein Gespenst, liege in seinem Bett und lasse sich das Zusammenbrechen der italienischen Divisionen vortragen. Schließlich zog sich auch noch Torschütze Boffi eine Verletzung zu. Im letzten Jahr hatte er sich mit 22 Toren für den AC Mailand zum Capocannoniere geschossen, aber in diesem Jahr musste er nach nur 10 Spielen das Handtuch werfen. Es war ein aussichtsloses Jahr für den AC Mailand und für das faschistische Italien überhaupt. Als Fräulein Schnob bei einer Besprechung vom Aufstand im Warschauer Ghetto hörte, wollte sie wissen, ob derlei auch hier möglich wäre. Dass dieses Gesocks es wagt, ihre Mädchenstimme zitterte. Mehring beschwichtigte, in Italien sei die Lage eine andere und auch in Warschau der Aufstand binnen kurzem niedergeschlagen worden. Nur noch ein paar Vereinzelte hielten sich versteckt. Was sollten sie schon ausrichten gegen die SS? In den Unterlagen fand ich das Foto eines Mannes aus dem Ghetto, überschrieben mit dem Vermerk, so sieht der Volksfeind aus. Er hielt ein Kleinkind in die Höhe, dessen Leib aufgebläht war, der Blick alt und starr, die Beine dünn wie bei einem Vogel. Es sah weder tot noch lebendig aus, und es sah eigentlich auch nicht mehr aus wie ein Kind. Mir wurde übel, kurz verschwand ich auf der Toilette, und als ich später noch einmal einen flüchtigen Blick auf die Aufnahme warf, dachte ich, es sah aus wie etwas, das gar nicht auf die Welt gekommen war. Ich meldete mich bei Fräulein Schnob krank und fuhr noch am Nachmittag nach Florenz. Die Stadt glomm in der Abendsonne und in einem hübschen Hotel nahe dem Dom bezog ich ein Zimmer. Doch die Niedergeschlagenheit verging auch in der Trattoria nicht, in der ich alleine saß. Und weder das Schmorgericht noch der Wein munterten mich auf. Mein Schlaf war dünn und erschöpfend. Erst am nächsten Tag in den Uffizien hellte sich meine Stimmung etwas auf, als ich vor Caravaggios Opferung des Isaak stand, vor den rötlich-braunen Tönen, die dem Bild trotz aller Gewalt eine gewisse Wärme gaben. Es sind drei Hände, die es zusammenhalten. Abrahams rechte, die das Messer umfasst, ein grobes Schlachtmesser, seine linke, die den Nacken des Jungen hinabdrückt, düster wie der Kopf des Schafbocks, der sich über den Haarkranz des Jungen reckt, und die hellere Hand des Engels, der Abrahams rechte packt. Den Engel, sagte der Mann neben mir, den gibt es gar nicht. Überrascht drehte ich mich zu ihm um. Es war ein junger Wehrmachtsleutnant und seine langen Wimpern gaben ihm einen verträumten Ausdruck. »Und wohin sieht Abraham, wenn es den Engel nicht gibt?«, fragte ich. »Er schaut doch weder seinen Sohn an noch den Schafbock.« »Sie stellen die Frage falsch«, sagte der Mann höflich. »Er sieht nicht jemanden an, er sieht von etwas weg.« »Aber von was?« »Ist das nicht offensichtlich?« Wieder betrachtete ich das Gemälde. Abrahams gerunzelte Stirn, die Brauen, die einen Schatten über seine Augen warfen, und die Iris fast vollständig verbargen. »Von seinem Sohn«, sagte der Leutnant sanft. »Er kann das schreiende Kind nicht ansehen, das gerade seinen eigenen Scheiterhaufen heraufgetragen hat. Wie soll er es sonst über sich bringen? Aber so sieht er auch den Schafbock nicht, das Opfer, das Isaak ersetzt. Ist es nicht seltsam, dass wir uns noch immer dieses Bild ansehen, mitten im Krieg? Als mache uns Kunst zu besseren Menschen. Einen schönen Tag noch.« Er tippte an seine Mütze und verließ mit dem geraden Gang eines Kadetten den Saal. Ich versuchte, mich wieder in das Gemälde zu vertiefen, aber ich sah nur die Lichtflecken, die auf den offenen Jungenmund fielen, bis sich eine Dame in karmesinrotem Kleid zwischen das Kind und mich schob. »Ist Ihnen aufgefallen, dass Abraham ins Nichts blickt?«, fragte ich sie. Sie beugte sich näher an das Gemälde, dann schüttelte sie entschieden den Kopf. »Unsinn! Er sieht zum Engel!« »Aber fällt Ihnen auf, dass der wie Isaaks Zwilling aussieht?« »Sonderbar! Wirklich sonderbar!« »Den Leutnant habe ich im ganzen Gebäude nicht mehr gefunden«, schrieb ich am Abend an meinem Küchentisch. »Und auch wenn ich nicht an Gespenster glaube, werde ich den Gedanken nicht los, dass es Helmut gewesen ist, mit dem ich über das Bild gesprochen habe.« Der Sommer stand und lehnte und sah den Schwalben zu. Sie tippte die Gedichtzeilen auf einer Schreibmaschine ab oder ließ sie tippen. Ihre Briefe aber schrieb sie von Hand, und ich erkannte sie in ihrer Schrift. Die gedrungenen Kleinbuchstaben, die Schleifen unter dem L, dem I, ihre Zeilen drifteten leicht nach unten ab. Ich sah Magda wieder über den Rasen von Schwanenwerder schreiten. Auch hinter den Mauern der Ministervilla trug sie ihre elegante Kleidung mit einem grazilen, kaum merklichen Schwingen der Hüfte. Wusste sie, dass ich ihr nachsah? Sie drehte sich nicht noch einmal zu mir um, sondern bückte sich, um einen im Gras liegenden Federball aufzuheben. Und ich stand zögernd am Tor, als sie ihre Kinder rief, mit ihr zu kommen. Immer wieder habe ich an diesen Sommertag gedacht und auch an jenen letzten Augustabend Jahre zuvor, an dem sie zu spät von einer Veranstaltung zurückkehrte und es zwischen uns, auch wenn sie es noch nicht aussprach, zum Bruch kam. Ich dachte an einen Tag Mitte Juli, als in Paris der Sommer abrupt endete und die übrigen Tage nur noch stumpf und grell wie an einer zu langen Kette vorbeiliefen. »Wir bringen alle unsere Opfer«, hatte sie in einem ihrer ersten Briefe an mich geschrieben, kurz nach dem Tod meines Vaters. »Aber nur du und ich wissen, wie schwer dieses eine wog.« Ich stand im Salon meiner Eltern. Ein Sonnenstrahl fiel schräg über das Parkett, und eine Trauer, die ich schon lange vergessen geglaubt hatte, löste sich wie ein Kiesel, der eine ganze Lawine mitriss. Sie schickte weitere Briefe, und immer wieder fand ich auch einen maschinengeschriebenen Zettel mit einigen Gedichtzeilen. Vielleicht dachte sie sich gar nichts dabei, sie schrieb vielen. Bei Margarete Hauptmann bedankte sie sich für den Blumengruß mit einigen Zeilen aus Nathan der Weise. Bei ihrer Schneiderin erkundigte sie sich nach den Mustern für den Mantelstoff und nach Rabatt für die beiden Hüte. Und Frau Passer bekam für das sechste Kind und ihre sittlich einwandfreie Lebensführung das Mutterkreuz verliehen, einen Orden, für den niemand mehr zwei Finger verlieren musste. »Siehst du, Hans, an was für einer guten Welt wir bauen?« Zum Tod ihres Vaters kondolierte ich per Telegramm. Sie dankte und beteuerte, meine Worte bedeuteten ihr etwas. Sie näherte sich mir an, gab mir von neuem ein Gefühl der Vertrautheit. Etwas Falsches lag darin, ohne dass ich hätte benennen können, was nicht stimmte. Sie wurde für ein paar Sätze wieder zu der Frau, die sie an meiner Seite gewesen war. So wie sie die Frau an der Seite der anderen Männer war. Ihr ebenmäßiges Gesicht, ihre elegante Figur, ihre Augen changieren zwischen Grau und Blau. Aber eigentlich haben wir uns alle in ihrem Blick nur wiedergespiegelt. Wir sahen uns selbst, so wie wir uns sehen wollten. Darum verliebten die Männer sich in sie, Quandt ebenso wie Helmut, Huvers Neffe wie der Minister, Hitler und das ganze Land. Und vielleicht tat auch ich es, vor langer Zeit, für eine Weile. Es gibt nichts Schändlicheres, Hans, als tatenlos geblieben zu sein. Das meiste deutete sie nur an. Einen Staatssekretär ihres Mannes nannte sie ritterlich, er sei eine wahre Stütze, und ich meinte zu verstehen, dass sie mit ihm eine Liebschaft unterhielt. Ihren Mann dagegen erwähnte sie mit einer Kühle, die ohne die Zensur wohl Verbitterung gewesen wäre. »Niemand wird verstehen, warum ich bei ihm geblieben bin«, schrieb sie. »Sie werden mich hassen, allein dafür.« Trotzdem beriet sie ihn weiterhin und ließ sich alles berichten, was er im Ministerium tat. Erst in Mailand habe ich mich zu fragen gewagt, was sie dort hielt, im Herzen des Reichs. Was sie zu diesem Herzen gemacht hat. Es sind Szenen, seltsam abgerückt, wie bei einem Filmdreh, bei dem ich noch das Schrägholz sehe, das die Pappwand der Kulisse hält, die Kabel, die über den Boden laufen. Nichts stimmt. Und darum könnte alles wahr sein. Die Wunderwaffe, die zum Himmel aufstieg wie ein Engel aus Pappmaché. Ihre Bemerkung, Jupp habe sie in ihrer Küche erfunden. Und ich schmeckte, wie in meinem Mund die Wolle aufquoll, mit der sich Millionen deutscher Schüler die Stellungen der Wehrmacht auf ihren Landkarten feststeckten. Der Tod Richard Friedländers in einem Nebensatz, Lungenentzündung in Buchenwald. »Siehst du, Hans, es wird niemand bevorzugt, auch wir nicht. Wir essen unseren Eintopf und zahlen unseren Teil.« Am Ende auch ein ungelenker Versuch, selbst zu dichten. Einmal ihre Frage, was, wenn Helmut noch am Leben wäre? Darauf hatte ich keine Antwort, und doch schrieb ich ihr zurück. Warum ich ihr antwortete? Die Angst macht andere Menschen aus uns. Nachts träumte ich von den Häftlingen in Buchenwald. Sie traten aus den Baracken und zogen stumm an mir vorbei. Einer von ihnen hatte mein Gesicht. Es bedurfte nur eines Winks ihrer Hand, und ich wäre zu diesem Mann in meinem Traum geworden. Die Angst war da, auch die Abscheu. Beides löste sich nicht auf, nur weil es Momente gab, in denen ich mir eine Nachricht von ihr erhoffte, ihr etwas mitteilen wollte. Es ist paradox, natürlich, aber handeln wir immer schlüssig, ohne Sprünge, ohne Widersprüche? Haben wir für einen Menschen nur exakt ein Gefühl? Anfang Juli landeten die Alliierten auf Sizilien und zwei Wochen später wurde Mussolini gestürzt. Der Duce habe apathisch dabei zugesehen, wie er vom faschistischen Großrat entmachtet wurde. Mein Kollege Weber wollte sogar gehört haben, er habe erleichtert gewirkt. In Italien wurde der Ausnahmezustand verhängt und im Generalkonsulat herrschte Unruhe, weil ein Mann aus dem Oberkommando der Wehrmacht angereist war, der im strammen Soldatengang die Treppe der Via Goito hinaufstieg. SS-Hauptsturmführer Palmer ließ sich von Fräulein Schnob alte Akten bringen, schrie laut ins Telefon, tauchte schwitzend in unserer Lagebesprechung auf. Mehrmals zitierte er Weber vor, weil er in den Rechnungsbüchern Unstimmigkeiten gefunden hatte. Und mein Kollege, der sich für gewöhnlich nichts anmerken ließ, kam wie ein verschrecktes Kind aus den Verhören zurück. Weber hatte es vor mir verstanden, aber als Palmer nach einer Woche noch immer durch die Via Goito marschierte, dämmerte mir, dass er unser neuer Generalkonsul war. Dann musste auch ich zu ihm. Palmer saß schwer hinter dem Schreibtisch. Die Akten wirkten vor ihm wie falsches Dekor. Und seinem glasigen Blick sah ich an, dass er in der letzten Nacht gesoffen hatte. Nie war ich mir sicher gewesen, was meine Kollegen über mich redeten. Im besten Fall galt ich als Kauz, weil ich noch immer allein lebte. Aber ich zweifelte daran, dass wir uns in einer Zeit der besten Fälle kennenlernten. Palmer lächelte, und nichts daran beruhigte mich.
»Auch Arnter?« fragte er mich.
»Arnter?« fragte ich verwirrt. »Ja, Abschlussjahrgang 26.«
»29er, Haus Burgund. Herrliche Zeit damals.«
Ich nickte und versuchte, in dem fest in seine Uniform geschnürten Mann einen Jungen von damals auszumachen.
»In welchem Haus waren Sie?« fragte er.
»Bei meinen Eltern.«
»Ach, ein Externer. Aber ja, sonst hätte ich mich auch an Sie erinnert,« stellte Palmer fest.
Und obwohl es so lange zurücklag, fühlte ich mich wieder wie an den Nachmittagen in der Villa Quandt, an denen mich der besuchsweise Einlass ermahnte,
dass ich nie ganz dazugehörte. Mit wem in der Klasse?
Mit dem jungen Kaspar Graf von Bensberg und mit Fritz Krämer, dem Sohn des Staatsanwalts Krämer.
Ein Jude? War Ihnen das nicht bekannt?
Nein, das ist mir, ich dachte, Protestant.
Sie dürfen nicht so naiv sein. Die verstehen es, uns etwas vorzumachen.
Helmut Quandt war auch in der Klasse. Noch während ich seinen Namen aussprach, bereute ich, ihn Palma preisgegeben zu haben.
Die Quandts, das ist eine Familie. Sie wissen natürlich, wer Frau Quandt heute ist. Wir müssen uns einmal länger darüber austauschen.
Dann fragte er mich nach Visa aus, die unrechtmäßig ausgegeben worden seien. Es drang wie durch Watte zu mir und ich wusste ohnehin nichts davon, aber dass ich so ahnungslos war, machte Palma noch misstrauischer.
Wie lange sind Sie denn schon hier? Seit 4 Jahren. Und da ist Ihnen nichts aufgefallen? Ich bin enttäuscht von Ihnen als Ahnter.
Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass gar keine unrechtmäßigen Visa ausgegeben wurden, warf ich vorsichtig ein, auch wenn mir mit einem Mal klar wurde, warum Weber so bleich aus den Besprechungen kam.
Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass Sie jemanden decken. Wie verplempern Sie eigentlich Ihre Zeit?
Palma blätterte in meine Akte und ich versuchte, etwas in den Eintragungen zu erkennen, aber er hielt sie zu weit von mir weg.
35 sind Sie dieses Jahr, las er. Und immer noch unverheiratet. Das nenne ich Lotterleben.
Es habe in früheren Jahren eine unglückliche Verbindung gegeben, verteidigte ich mich.
Ihr gebrochenes Herz in allen Ehren, aber es ist nicht nur Ihre Privatangelegenheit, Kesselbach. Sie haben doch einwandfreies Erbgut, oder sehe ich das falsch?
Er erhob sich aus dem Stuhl und lehnte sich mir entgegen, breit und mächtig in der Uniform, die noch immer so rau und dicht gewebt war wie die meines Vaters.
»Was ist das hier eigentlich für ein Dissidentenhaufen?« schrie er. »Sie haben keine Kinder, Weber hat keine. Denken Sie etwa, deutsche Soldaten wachsen auf Bäumen?«
Am 14. August wurde Rom zur offenen Stadt erklärt und unser Konsulat stand still. Die alliierten Bomber flogen nun jede Nacht über Mailand. Wer konnte, war ins Umland geflohen, nach Como oder Cadenabia, zu entfernten Verwandten, ins eigene Wochenendhaus oder in längst überfüllte Pensionen. Mit einer schmalen Bergbahn fuhr ich an bewaldeten Hängen entlang auf Domodossola zu. Das satte Grün wirkte beruhigend, wie ein Kindheitsschlaf. Dabei wusste ich ja, dass auch diese Bäume genügten, um jemanden daran aufzuhängen. An der Grenze kontrollierte ein Schweizer Beamter meinen Diplomatenpass. Er rieb über die Stempel und über das eingestanzte Foto, doch er fand nichts Verdächtiges, bloß den Eintrag über 80 Reichsmark, gezahlt am 2. Februar 1940 an der Gemeindestelle für Kriegswirtschaft in Arosa. In Brieg stieg ich um und in Luzern lag der Vierwaldstätter See dunkel unter den dichten Wolken. Die Luft war klamm und ruhig. Der Krieg zeigte sich hier nur am Zeitungskiosk. Messina von den Alliierten besetzt, die Inseln Stromboli und Lipari kapitulieren. Ich kaufte eine Ausgabe des Bund und spazierte am Ufer entlang, am Schweizer Hof Kähr grüßten höflich die Hotelpagen. Ich war lange nicht hier gewesen und Luzern kam mir wie eine Stadt außerhalb von allem vor. Unberührt von dem, was gerade in Europa geschah, als wäre sie im Jahr 37 stehen geblieben. Dabei war ja ich es, der sie seitdem gemieden hatte. Wieder stand ich vor der grauen Fassade des Arbeiterhauses, sah die rissigen Fensterläden über mir, die schaukelnden Wäscheleinen. Langsam stieg ich die abgetretenen Stufen hinauf. Hinter einer Wohnungstür im 2. Stock stritten Kinder und Geschirr klapperte. Irgendwo lief ein Radio. Karls Gesicht war hager geworden und seine Augen wirkten müde. Am Telefon hatten wir nur wenige Worte gewechselt, als gäbe es keinen besonderen Grund für unser Treffen. Das erste seit über 10 Jahren. Und ich war mir nicht sicher, was ich von seiner Einladung halten sollte. Ich hörte das Radio, das Geschirr, die Kinderstimmen. »Lange her«, sagte er endlich und führte mich hinein. Die Wohnung war nicht mehr als ein längliches Zimmer mit einer fensterlosen Küchennische, in der es nach Seife und Geschmortem roch. Die Schreibmaschine, die ich bei meinem letzten Besuch vom Treppenhaus aus gehört hatte, stand auf einem Tisch, kaum größer als ein Schülerpult, und Unterlagen waren im ganzen Zimmer verstreut. Neben das Fenster war eine Kinderwiege gerollt und ein ausgeblichener Paravent verdeckte den Kopfteil eines schmalen Doppelbetts. »Marthe ist mit dem Kleinen spazieren«, sagte Karl. »Zu viert wäre es ein wenig eng hier.« »Ich wusste nicht, dass du Familie hast.« »Allein kommst du ja nicht durch diese Zeit«, sagte er und räumte die Papiere vom Sofa. »Und irgendwann bist du allein, wenn du einen nach dem anderen verlierst. Dass der Krieg die Menschen in Deutschland nicht längst aufbringt. Einige glauben, nur mit dem Führer können wir noch gewinnen. Und was glaubst du?« »Ich sehe nur den Leuten zu. Selbst wenn Deutschland verliert, und Deutschland kann ja nicht mehr gewinnen, wenn dein Kind erschossen wurde, willst du nicht auch noch einsehen, dass es für die falsche Sache war?« Karl nickte. Erst da fiel mir sein Vater wieder ein, der im Krieg gefallen war. Er musterte mich aufmerksam, als suche er nach etwas Eindeutigem in meinem Gesicht. Das Grün seiner Augen, die Sprenkel von Bernstein um die Iris. »Ich habe mir Sorgen um dich gemacht«, sagte er dann, »auch wenn ich mir nie sicher war, auf welcher Seite du stehst.« Seine Hand fuhr über meine Schulter. Und plötzlich war der Raum erfüllt von Jungenlachen. Die Schläge von Dr. Kufsteiner fielen dumpf dazwischen, bis ich begriff, dass es ein Milchwagen war, der klirrend die Straße entlang fuhr, und ein Ball hüpfte gegen die Hauswand und sprang zurück. »In Mailand ist es gerade nicht leicht«, sagte ich. »Jede Nacht im Luftschutzkeller. Und im Konsulat hat man uns einen Mann aus dem OKW geschickt, Palmer.« »Der Sohn des Staatssekretärs?« Ich nickte. »Er war auf unserer Schule, 3 Jahre unter uns. Aber das rettet mich auch nicht vor ihm. Ich wette, er ist im Sicherheitsdienst, so wie er alles durchsucht.« »Warum bleibst du nicht hier?« »Eine Nacht würde mir sicher gut tun. Mein Visum geht auf 3 Tage.« »Ich meine nicht bloß für ein paar Nächte. Als Flüchtling werden sie dich behalten. Du bist ja kein Jude.« »Als Flüchtling?« Ich lachte trocken. »Die pfercht man hier mittlerweile in Lager.« »Es ist Krieg, Hans. Ein Lager in der Schweiz ist besser als ein Bombenkeller in Mailand. Die Grand Hotels sind leider ausgebucht.« »Aber ich bin doch kein Flüchtling.« »Nein, es geht schon. Bei uns geht es schon noch.« »Oh, ganz sicher. Wenn die Deutschen Norditalien besetzt haben und alle beseitigen, die nicht im Gleichschritt marschieren. 1000 Jahre für das Reich. Keinen Monat für den, der im Weg steht.« »Du übertreibst, Karl. Ich habe sie kennengelernt, Hans. Ein falsches Wort und du bist in der Prinz-Albrecht-Straße. Und noch eines und du bist in Sachsenhausen. Du musst mit Rotmund sprechen.« »Rotmund«, wiederholte ich. »Der Chef der Fremdenpolizei. Kennt ihr euch?« »Nein, nicht wirklich.« »Er entscheidet, wer ins Land kommt und wer nicht.« »Ich arbeite für das Deutsche Reich. Ich bin deutscher Reichsbürger. Es gibt doch eigentlich keinen Grund, warum es für mich gefährlich werden sollte.« »Doch, den gibt es«, sagte Karl. »Ich habe ja gesehen, was zwischen Helmut und dir los war.« Die Stille um uns war laut. Und dann schlug unten der Ball wieder gegen die Hauswand. »Bitte sprich mit ihm. Und wenn du es mir zuliebe tust.« Karl drückte seine gefalteten Hände gegen die Stirn. »Ich habe noch versucht, Franz in die Schweiz zu holen«, sagte er leise. »Aber da war es schon zu spät.« Ich wagte nicht, ihn anzusehen. Rubinrot stand wieder vor meinem Haus, schüchtern, beinahe ängstlich. Der kanariengelbe Schal hing schlaff über seine Brust. »Wem sage ich das?«, flüsterte Karl. »Du hast die Stempel auf deinem Schreibtisch. Das J für die Pässe. Wenigstens du musst es versuchen, Hans. Es ist ja nicht unmöglich in deinem Fall.« Ich spürte Karls Hand auf meiner. Es war mir unangenehm, und zugleich wünschte ich, er würde sie dort lassen. »Kannst du wirklich noch für dieses Regime arbeiten?« »Es sind doch nur konsularische Fragen.« »Ich verstehe euch nicht. Die einen zögern und die anderen reden sich heraus. Und die Dritten können Gewalt gegen die Mörder mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Dabei gibt es überhaupt nichts anderes mehr als Gewalt. Aber alle hadern und sind so gute Christen, während sie dabei zusehen, wie hunderttausende Zivilisten einfach vernichtet werden. Hunderttausende, wiederholte ich. Juden vor allem. Aber so viele können es ja gar nicht sein. Hans, wir kennen die Zahlen. Bern hat im Frühjahr die Verbrennungsleistungen der Krematorien von Auschwitz erfragt. Aber wie soll das? Wir wissen, was im Osten passiert, Hans. Ob wir wollen oder nicht.
Sie haben möglicherweise ein zu schlechtes Bild von Sachsenhausen. SS-Brigadeführer Kleinert und Rotmund, der Chef der eidgenössischen Fremdenpolizei, hatten sich in tiefen Sesseln gegenübergesessen, während ich am Tisch über die Unterlagen wachte. »Zu schlecht?« fragte der Polizeichef und betrachtete den SS-Mann mit amüsierter Miene. Die Schweiz wünschte Erleichterungen bei den Visabestimmungen, und da man in der Wilhelmstraße wusste, dass ich Ähnliches von Mailand aus schon mit Rotmunds Mitarbeitern besprochen hatte, war ich im vergangenen Herbst nach Berlin beordert worden. Ich weiß nicht, warum ich meine Begegnung mit Heinrich Rotmund Karl gegenüber verschwieg. Jedenfalls war ich bei der Sitzung angespannt, denn erst als Kleinert mir einen strengen Blick zuwarf, legte ich den Füllhalter beiseite, mit dem ich ohne nachzudenken mitgeschrieben hatte. »Zugegeben«, sagte Kleinert, »die Ernährung im Konzentrationslager ist reduziert. Es ist nun eben Krieg. Bei Ihnen nicht so sehr wie bei uns. Aber den Entzug der Nahrung als Strafe haben wir aufgegeben. Und die Prügelstrafe wird in Gegenwart eines Arztes vollzogen. Es ist übrigens die höchste Strafe, die verhängt wird. Es geht um Disziplin. Und nicht allen fällt sie gleichermaßen leicht.« Im Nebenraum begann laut ein Grammophon zu spielen. Als ich mich erhob, um danach zu sehen, griff Kleinert meinen Arm. »Lassen Sie, wir brauchen keine Mithörer.« »Was übrigens die Flüchtlinge anbelangt«, fuhr er an Rotmund gewandt fort, »ich meine jene, die auch Sie nicht haben wollen, Kommunisten, Sozialisten, natürlich die Juden, geben Sie doch diese Leute uns«, schlug er vor und nestelte an einer Zigarrenkiste.
»Und was wollen Sie mit ihnen machen?«
»Bleibt dahingestellt«, erhielt Rotmund die Kiste hin.
»Dahingestellt«, wiederholte der nur.
Kleinert winkte mir und ich gab ihm Feuer. Nasslippig sog er an seiner Zigarre. Die beiden Männer taxierten sich.
»Herr Brigadeführer«, begann Rotmund, »mir ist durchaus klar, weshalb Sie zu Ihren Maßnahmen greifen. In Deutschland haben Sie zu lange die Gefahr der Verjudung ignoriert. Unsere Behörden sind früher als Sie tätig geworden. Und wir haben in dem einen und anderen am Ende einen brauchbaren Menschen gefunden. Sie müssen eines verstehen.« Der Sessel knackte, als Rotmund sich darin aufrichtete. »Die jüdische Rasse hat bisher allen Ausrottungsversuchen standgehalten. Und sie ist immer gestärkt daraus hervorgegangen. Ihre deutsche Methode kommt mir deshalb nicht nur falsch vor, sondern gefährlich für uns alle, weil sie uns letztendlich den Juden auf den Hals hetzt.«
Kleinert sah Rotmund nachdenklich an. Im Nebenraum sang von der Schallplatte ein Tenor am Brunnen vor dem Tore, und das Schweigen zwischen uns drohte peinlich zu werden, weshalb ich leise zu Rotmund sagte, für die Visaerleichterungen sähe ich durchaus noch Möglichkeiten.
»Deutschland kann in der Judenfrage keinen anderen Weg mehr gehen«, erklärte Kleinert schließlich. Mir schien, dass seine Zigarre zitterte.
Cedric Cavator mit einer weiteren Folge aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong, eine Koproduktion von HR2 Kultur und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Die Folge finden Sie online und in unserer App, auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten. um 9 Uhr mit Michael Hafke. Vielen Menschen reicht das Geld nicht mehr, wenn sie in Rente gehen. Es gibt immer mehr, die zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen sind. Die Zahlen sind auf einen neuen Höchststand gestiegen, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Laura Jahnke.
Fast 730.000 Ältere kommen momentan nicht mit ihrer Rente über die Runden und beziehen deshalb die sogenannte Grundsicherung im Alter. Das Statistische Bundesamt meldet schon seit Jahren einen Anstieg. Und jetzt zeigen neue Zahlen, die das Bündnis Sarah Wagenknecht erfragt hat und der Zeitung vorliegen. Innerhalb der letzten 9 Jahre gab es ein Plus von knapp 40%. Parteichefin Wagenknecht vermutet, dass es eigentlich noch deutlich mehr Menschen gibt, die von Altersarmut betroffen sind, sich aber nicht zum Sozialamt trauen. Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben Menschen ab 67 Jahren, deren Rente nicht für ihren Lebensunterhalt reicht.
Die SPD-Spitze will heute ihren neuen Generalsekretär präsentieren. Die beiden